Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Silke Hane und wir schauen in dieser Sendung in die Zukunft. Was ist nach ihrer Nominierung von Christine Lagarde an der Spitze der EZB zu erwarten? Wie fällt die Getreideernte in diesem Jahr aus? Was würde es heißen, wenn die Menschheit ihre Rohstoffe künftig auch in der Tiefsee schürfte? Und wie geht es weiter im Schuldenstreit zwischen Italien und der EU? Unsere Themen. 5 Spitzenjobs waren nach der Europawahl neu zu vergeben in der EU. Einer der Chefposten bei der EZB. Oder sollte ich Chefinposten sagen? Denn die Staats- und Regierungschefs haben die Französin Christine Lagarde nominiert. Bisher leitet sie den Internationalen Währungsfonds. Micha Erhardt hat Momente aus ihrer bisherigen Karriere gesammelt und blickt voraus. Wie wäre das, EZB-Präsidentin Lagarde?
Ich habe genug Menschenverstand, ich habe ein bisschen Wirtschaft studiert, aber ich bin keine super tolle Ökonomin. Das sagte Christine Lagarde vor einigen Jahren in einem Interview über sich selbst. Das sind bescheidene Worte von der bisherigen Chefin des Internationalen Währungsfonds, einer Frau, die das Magazin Forbes wiederholt zu einer der 10 einflussreichsten Frauen der Welt zählte. Und es sind auf entwaffnende Art auch ehrliche und direkte Worte, die Christine Lagarde normalerweise an ihre Zuhörer wendet. So zum Beispiel auch vor einigen Wochen just auf einer Tagung der Europäischen Zentralbank. Da sagte sie zu den aktuellen Handelskonflikten:
We can start by all making every effort to de-escalate the current trade disputes and continue constructive dialogue. And if we don't do it ourselves, at least encourage others and colleagues to do so.
Alle sollten konstruktive Dialoge suchen oder andere dazu ermuntern, dies zu tun, sagte Lagarde vor allem in Richtung USA und China. Oder kürzer, bei der IWF-Weltbank-Tagung im Herbst:
Let's cooperate as much as we can because we are stronger together.
Zusammenarbeiten, Dialog und Lösungen suchen, um so gemeinsam stärker zu sein. Das könnte, so sie denn wirklich die erste Chefin der Europäischen Zentralbank in Frankfurt würde, neuen Wind in die Institution bringen.
Bei Lagarde werden wir wieder mehr so eine Moderatorin haben,
sagt der Chefvolkswirt der ING, Carsten Jeski.
Eine Kommunikatorin, und das Interessante wird auch sein, wir hatten natürlich jetzt eine EZB mit Mario Draghi, mit Peter Prat, mit Vitor Constantio und Benoît Cure, die eigentlich intellektuelle Vordenker waren. So, die fallen jetzt alle weg bis zum Ende des Jahres. Also es kann durchaus sein, wir haben 2 ehemalige Politiker an der Spitze, dann sitzen den Spanier de Guindos und Frau Lagarde, und damit können wir durchaus eine Machtverschiebung auch sehen, hin zu den Mitarbeitern, aber auch mehr zu den nationalen Notenbankpräsidenten.
Bei dieser Machtverschiebung in Richtung Politik befürchten manche Beobachter, dass die Unabhängigkeit der Notenbank mit der ehemaligen französischen Finanzministerin gefährdet sein könnte. Die allerdings hat Lagarde in ihrer Funktion als IWF-Chefin bisher immer verteidigt.
It's inevitable that central banks make the decisions that they make.
Es ist unvermeidlich, dass Zentralbanken Entscheidungen treffen, die sie zu treffen haben. Was wie eine Binsenweisheit klingt, war im Kontext wiederum gerichtet an den US-Präsidenten, der bis heute versucht, auf die Zentralbank Druck auszuüben, um deren Geldpolitik im Sinne seiner Politik zu beeinflussen. Übrigens ist Lagarde zwar vorher keine Notenbankpräsidentin gewesen und auch keine Ökonomin, sondern Juristin. Damit aber befindet sie sich in bester Gesellschaft mit Fed-Chef Jerome Powell. Ebenfalls ein Jurist. Auch Carsten Jeski fürchtet nicht, dass Lagarde die Unabhängigkeit der EZB in Frage stellen wird.
Und ich denke, die EZB weiß ganz genau, nach 20 Jahren, das wichtigste Gut einer Notenbank ist ihre Unabhängigkeit. Also da mache ich mir keine Sorge, dass jetzt irgendwie die Politik einen stärkeren Einfluss hätte auf die EZB.
Positiven Einfluss jedenfalls könnte Lagarde auf die Geschlechterverteilung innerhalb der Europäischen Zentralbank haben. Denn oft schon hat sie geäußert, dass sie die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Wirtschaft als Anker für Finanzstabilität sieht. So sagte sie einmal: Wenn es Lehman Sisters statt Lehman Brothers gewesen wäre, sähe die Welt womöglich ganz anders aus. Jedenfalls wird es, sollte Lagarde die Führung der EZB übernehmen, keine leichte Aufgabe werden. Denn die Zentralbank befindet sich nach wie vor im Krisenmodus und es wird ein steiniger Weg, zu einer halbwegs normalen Geldpolitik zurückzukommen. Die ist natürlich abhängig vom Inflationsziel der EZB unter, aber nahe 2%. Das zu formulieren hatte Lagarde bereits die Möglichkeit anlässlich eines Vortrags in Frankfurt vor 3 Jahren.
Close to, below but close to the 2% in 2019.
Von einer Inflation von nahe 2% ist die EZB zwar heute noch weit entfernt, doch Lagarde übte sich auch bei dieser Gelegenheit in der ihr eigenen Bescheidenheit. Sie wolle sich mit dieser Prognose nicht auf ein genaues Jahr festlegen. Dazu verwies sie lieber auf die ökonomische Forschung des IWF. Die sei viel schlauer und raffinierter als ihr einfacher Verstand.
I would refer you to the research work that we do, which is clearly far more sophisticated than my simple brain.
Sagt Christine Lagarde. Ein Bericht von Micha Erhardt war das. Vergangene Woche war es zurück, das Gefühl vom letzten Sommer. Die brennende Sonne, die Hitze und die Natur getaucht in ein trockenes Gelbbraun. Diese Trockenheit und auch die sehr lange Dürre des letzten Sommers besorgt Landwirte. Vor der Getreideernte haben sie heute einen Ausblick gegeben. Manfred Götzke war für uns dabei.
Schwache Körner, Frostschäden, man sieht, dass die Ähre nicht komplett ausgebildet ist.
Landwirt Willi Groß steht vor seinem Gerstenfeld in Brandenburg. In der Hand dreht er eine dünne, bräunliche Schmachtähre. Das Feld hinter ihm ist schon fast erntereif. Doch die Körner sind dünn, die Stiele bräunlich und sehr viel niedriger als in normalen Jahren. Für seinen 270 Hektar Hof wird die Getreideernte in diesem Jahr so schlecht ausfallen wie im Dürresommer 2018. Wenn nicht sogar noch schlechter.
Bei unserem Betrieb ist es so, dass wir im Frühjahr vermehrt keinen Niederschlag hatten, dass die Kulturen sich nicht weiterentwickelt haben. Ich sag mal, wir ernten hier bei uns so um die 5 Tonnen, wenn wir Glück haben, auch mal 6 Tonnen. In diesem Jahr sind wir hier auf diesem Standort so bei 3-4 Tonnen.
Später Frost, zu wenig Regen und dann viel zu große Hitze. Vor allem in Brandenburg mit seinen trockenen Böden wird also auch 2019 kein gutes Erntejahr werden. Auf ganz Deutschland bezogen sieht die Ernteprognose allerdings nicht so schlecht aus, sagt Bauernpräsident Joachim Ruckwied, der heute die Presse aufs Feld von Jungbauer Willi Groß geladen hat.
Also wir erwarten in Deutschland eine knappe Durchschnittsernte im Vergleich zu den Jahren 2013 und 2017. 2018 haben wir aus der Bewertung herausgenommen, das war ein extremes Dürrejahr.
Der Verband geht für 2019 damit von einer Getreideernte von 47 Millionen Tonnen aus. 1 Million weniger als im Durchschnitt. Regional sind die Unterschiede in diesem Jahr besonders groß, sagt Ruckwied.
Und wir hoffen natürlich, dass Juli, August, insbesondere für spätere Kulturen wie Mais, wie Zuckerrüben, Kartoffeln, aber auch für unsere Futterbaubetriebe, dass wir da eine günstigere Witterung bekommen.
Der Dürresommer 2018 hat dabei auch das Heranwachsen der Pflanzen in diesem Jahr bestimmt. Für Ruckwied steht fest, die Landwirte arbeiten schon jetzt unter den erschwerten Bedingungen des Klimawandels. Er bezieht sich auf Windbänder, die normalerweise Hoch- und Tiefdruckgebiete bewegen, zuletzt aber nachließen.
Durch den schwächeren Jetstream, dass wir entweder lange Hochdruckphasen haben, trocken heiß, oder wie 2017 lang Tiefdruck, feucht und kühl. Da gibt es nicht das Rezept, was im einen Jahr gut ist. Hitzetolerante Sorten kann im nächsten Jahr schlecht sein. Wir müssen einfach widerstandsfähigere Sorten bekommen.
Ruckwied fordert deshalb auch Unterstützung, allerdings keine staatlichen Dürrenothilfen wie im letzten Jahr.
Also die Politik muss uns die Möglichkeit der Selbsthilfe schaffen. Das heißt Einführung einer steuernoffreien Risikoausgleichsrücklage. Zum Zweiten brauchen wir auch Unterstützung der Politik, um Versicherungslösungen auf den Weg zu bekommen. Wir wollen uns zukünftig selbst absichern können. Da muss aber die Politik am Anfang unterstützen.
Noch mehr als der Klimawandel bewegt viele Landwirte ganz aktuell aber etwas anderes. Das gerade frisch zwischen EU und Lateinamerika beschlossene Freihandelsabkommen Mercosur.
Ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, dass man den europäischen Markt für Agrarwaren öffnen möchte, beispielsweise 99.000 Tonnen zusätzlich Rindfleisch, 200.000 Tonnen Zucker, Geflügelfleisch auf den Markt lassen würde, das zu Standards erzeugt wurde, zu denen wir in Europa nicht erzeugen dürfen.
Für den Getreidebauer Willi Groß sind mexikanische Billighühner einstweilen kein Thema. Er überlegt sich, wie er seinen Betrieb umstellen wird, wenn Hitze und Dürre zum Standard in Brandenburg werden.
In der Uni haben sie uns erklärt, dass Brandenburg zu Wüste wird. Das habe ich nicht geglaubt. Nach dem nassen Jahr sowieso nicht. Und nach den letzten 2 Jahren, die wir jetzt haben, muss man sich die Worte noch mal zu Herzen nehmen.
Sagt der Getreidebauer Willi Groß in der Reportage von Manfred Götzke. Wir bleiben in der Landwirtschaft. Österreich hat als erstes Land in der EU gestern ein komplettes Verbot des umstrittenen Pflanzengifts Glyphosat beschlossen. Clemens Fehrenkotte mit Reaktionen aus Wien.
Das mit großer parlamentarischer Mehrheit verabschiedete Totalverbot von Glyphosat sei, Zitat, ein historischer Meilenstein für den Schutz von Umwelt und Gesundheit, so der Glyphosat-Experte bei Greenpeace Österreich, Sebastian Theissing-Mattei. Die Europäische Kommission, die nun 3 Monate Zeit für einen Einspruch gegen die österreichische Entscheidung habe, habe in der Vergangenheit die Möglichkeit nationaler Verbote zugesichert. Dieses Versprechen dürfe die Kommission nun nicht brechen. Helmut Burtscher von der Umweltorganisation Global 2000 lobte im ORF das Votum des Nationalrats.
Also es ist in der Tat so, dass Österreich eine Vorreiterrolle hat und dass das auch ein wichtiges Signal ist nach Europa, dass ein Land eine politische Entscheidung getroffen hat, dass der Schutz im Zweifel, und ich sage jetzt einmal Zweifel, weil die WHO-Krebsforschungsagentur gesagt hat, das ist wahrscheinlich bei Menschen krebserregend und die Behörden dem widersprochen haben, kann man aus politischer Sicht und soll man das Vorsorgeprinzip anwenden. Ich persönlich, der ich mir die Studien angeschaut habe, habe die Zweifel nicht.
Mit Ausnahme der konservativen Volkspartei hatten sich am Dienstag alle im Parlament vertretenen Parteien für ein komplettes Verbot des umstrittenen Pflanzenschutzmittels ausgesprochen. Seit der Abwahl der Minderheitsregierung des damaligen Bundeskanzlers Sebastian Kurz wird Österreich bis zu den Neuwahlen am 29. September von einer Übergangsregierung regiert. Im Parlament gibt es bis zu diesem Zeitpunkt keine Regierungs- und Oppositionsparteien. Für die Volkspartei begründete deren Abgeordneter Klaus Lindinger das Nein zum Totalverbot des bis Ende 2022 von der EU zugelassenen Glyphosat mit den Worten:
Ein Totalverbot ist nicht rechtskonform. Das ist reiner Populismus in dem Wissen, einen Antrag einzubringen, der rechtswidrig ist, ist eine reine Wählertäuschung, die Sie hier in dem Haus durchführen.
Wie die ÖVP, so verwiesen auch Vertreter der österreichischen Landwirtschaft auf die erst Anfang dieser Woche veröffentlichte Studie der Universität für Bodenkultur Wien hin. Danach sei ein generelles Glyphosatverbot nicht möglich, da der Wirkstoff wissenschaftlich nicht ein größeres Problem sei als andere in der EU zugelassene Pflanzenschutzmittel. Teilverbote etwa im Obst- und Weinbau seien hingegen möglich.
Der Bericht von Clemens Fehrenkotte, und der Bayer-Konzern hält das Verbot für unvereinbar mit europäischem Recht. Die Geschichte geht also weiter. Wir wechseln das Element und tauchen tief hinab in die Meere. Denn nachdem der Mensch den Planeten an Land schon ordentlich ausgebeutet hat, geht es künftig vielleicht in der Tiefsee weiter. Aktuell wird erforscht, ob man dort Rohstoffe schürfen kann. Rohstoffe, die zum Beispiel für Elektroautos gebraucht werden, gerne auch saubere Autos genannt. Doch genau wie an Land ist die Beschaffung dieser Rohstoffe auch unter Wasser alles andere als unproblematisch, warnt Greenpeace. Axel Schröder berichtet.
Viele Länder stehen bereit, um in Wassertiefen von vielen tausend Metern Bergbau zu betreiben. China, Russland, Frankreich, Korea, Großbritannien oder auch Deutschland erforschen die Möglichkeiten, wertvolle Rohstoffe aus dem bislang kaum erforschten Meeresboden der Tiefsee zu fördern. Deutschland hat sich in den vergangenen Jahren die Konzessionen für die Exploration in mehreren Tiefseegebieten gesichert.
Im Moment haben wir 29 Explorationslizenzen, die von der Internationalen Meeresbodenbehörde vergeben sind, an 20 Länder.
Christian Bussau ist Meeresbiologe und arbeitet für die Umweltschutzorganisation Greenpeace. Wie im Bergbau über Tage würde auch in der Tiefsee schweres Gerät eingesetzt werden, um Manganknollen, Massivsulfide und Kobaltkrusten abzubauen.
Sie müssen sich vorstellen, dass diese Abbaumaschinen, die aussehen wie riesige Staubsauger oder wie riesige Flügel, tatsächlich hier große Gebiete dann umflügen, die Manganknollen, die Kobaltkrusten oder die Massivsulfide zerkleinern. Und alles Leben, was sich dort aufhält, wird dann zerstört.
In der Tiefe, so der Umweltschützer, lebten unter anderem Seegurken, Quallen, Schnecken und aalähnliche Fische, Krebse und sogenannte Seefedern. Viele der dort entdeckten Tiere seien bislang unbekannt. Und welche Konsequenzen der Tiefseebergbau für sie hätte, sei unerforscht, erklärt Christian Bussau. In jedem Fall könne man davon ausgehen, dass ein nachhaltiger Abbau der Unterwasserrohstoffe unmöglich sei. Die Professorin für Geowissenschaften Andrea Kuschinski von der Jakobs-Universität in Bremen bestätigt das.
Tiefseebergbau kann in dem Sinne nicht nachhaltig sein, dass natürlich, wenn die Rohstoffe am Meeresboden abgebaut werden, sie in menschlichen Zeiträumen nicht wieder wachsen, sondern dann sind sie über Millionen Jahre weg und dann wird dieses Ökosystem natürlich auch verändert sein. Nur muss man sich darüber im Klaren sein, dass das bei Landbergbau genau dasselbe ist. Da gibt es keinen Unterschied.
So wie Erdöl- und Kohlevorkommen über Jahrmillionen entstanden sind, wachsen auch die Kobaltkrusten und Manganknollen in der Tiefsee nur um wenige Millimeter in einer Million Jahre. Andrea Kuschinski hat zusammen mit einem fächerübergreifenden Wissenschaftlerteam die Wirtschaftlichkeit und die Folgen des Tiefseebergbaus für die Bundesregierung untersucht. Das Ergebnis: klare Aussagen darüber, ob es sich lohnt, viele Milliarden Euro in neue Explorationstechnik und weiterverarbeitende Betriebe zu investieren, können heute nicht getroffen werden. Und auch die Auswirkungen auf die Meeresumwelt seien kaum vorhersehbar.
Was sicherlich richtig ist, ist, dass wir, auch wenn wir noch 5 oder 10 Jahre intensive Forschung betreiben, nicht mit Sicherheit vorhersagen können, wie sich das auf das Ökosystem in der Tiefsee auswirken wird.
Selbst wenn die zuständige Genehmigungsbehörde, die International Seabed Authority ISA, bestimmte Auflagen für den Abbau von Manganknollen oder Kobaltkrusten festlegt, sei es schwierig, die Einhaltung der Vorschriften mehrere tausend Meter unter der Meeresoberfläche zu kontrollieren, so Andrea Kuschinski. Christian Bussau von Greenpeace fordert deshalb, dass auf jeglichen Rohstoffabbau in der Tiefe der Meere verzichtet wird. Stattdessen sollte mehr für den Meeresschutz getan werden.
Axel Schröder über die Frage, ob der Mensch auch die Tiefsee ausbeuten sollte oder eben nicht. Mehr als jeder zehnte deutsche Haushalt bekommt staatliche Unterstützung bei den Wohnkosten. Und zwar in Form von Wohngeld und als Kosten für Unterkunft und Heizung für Hartz-IV-Empfänger. Was das finanziell für die Staatskasse bedeutet, dazu mehr jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Sina Fröndrich.
Die Ausgaben summierten sich im Jahr 2017 auf rund 17,5 Milliarden Euro und gingen an 4,5 Millionen Haushalte. Das geht aus dem Mieten- und Wohngeldbericht hervor, den die Bundesregierung heute beschlossen hat. Darin steht auch, seit 2016 haben sich die Mieten in den Metropolen um rund 6% jährlich erhöht. Haushalte mit einem Nettoeinkommen von unter 1.300 Euro müssen bereits 46% ihres Einkommens für die Warmmiete ausgeben. Einer Studie zufolge machen die gestiegenen Wohnkosten zunehmend Älteren zu schaffen. Dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, zufolge ist der Anteil der Seniorenhaushalte, die für die Warmmiete mindestens ein Drittel des Nettoeinkommens benötigen, in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, nämlich von 38% auf 63%. Markus Grabka vom DIW sagte unserem Sender:
Es ist so, dass sich die Alterseinkommen in Deutschland in den letzten 20 Jahren ausgesprochen schwach entwickelt haben, vor allem gerade im Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung. Wir aber andererseits sehen, dass die Wohnkosten ja leider in Deutschland nahezu kontinuierlich angestiegen sind und dementsprechend ist hier eine Schere zwischen den Alterseinkommen bei den älteren Menschen und den Wohnkosten über die letzten Jahre auseinandergegangen.
Als Konsequenz fordern die Studienautoren mehr sozialen Wohnungsbau. Eine online gekaufte Matratze darf zurückgegeben werden, auch wenn die Schutzfolie schon entfernt wurde. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Matratzen könnten zwar beim Ausprobieren mit dem Körper in Kontakt kommen, der Händler sei aber in der Lage, die Ware so zu reinigen oder zu desinfizieren, dass sie noch weiterverkauft werden könne, urteilte das Gericht. Der Fall aus dem Jahr 2014 hatte zwischenzeitlich sogar den Europäischen Gerichtshof beschäftigt. Die Deutsche Post hat Lieferschwierigkeiten bei den neuen Briefmarken. Die Nachfrage sei hoch, es komme zu Lieferverzögerungen, heißt es auf der Internetseite der Post. Der Zeitung Rheinischen Post zufolge können für eine kurze Übergangszeit auch zum alten Tarif von 70 Cent frankierte Briefe aufgegeben werden. Ein Standardbrief der Deutschen Post kostet seit Montag 80 Cent.
Das waren die Meldungen aus der Wirtschaft von Sina Fröndrich. Vielen Dank. Die Amtszeit der aktuellen EU-Kommission, die neigt sich dem Ende. Aber heute hat sie noch eine gewichtige Entscheidung getroffen. Im Schuldenstreit mit Italien verzichtete sie auf die Einleitung eines Defizitverfahrens gegen das Land. Frage an unseren Europakorrespondenten Peter Kapern. Mit welcher Begründung denn?
Mit der Begründung, dass Italien den Bedenken der EU-Kommission Rechnung getragen hat. Wir erinnern uns, im Juni, da hatte die Kommission ja den italienischen Haushalt unter die Lupe genommen und festgestellt, dass im Jahr 2019 sowohl das die Neuverschuldung auf ein Niveau von 2,4% steigen würde, als auch die Gesamtverschuldung noch einmal deutlich weiter auf über 130% steigen sollte, statt wie vereinbart war, nämlich eine Senkung der Neuverschuldung auf 2,04%. Und damit hätte Italien dann ein weiteres Mal die Zusagen gebrochen, die Gesamtschuldenlast zu reduzieren, ebenso wie die jährliche Neuverschuldung. Und deshalb sah die EU-Kommission keinen anderen Weg, als zu sagen, dass ein Defizitverfahren gegen Italien gerechtfertigt sei. Dieser Auffassung hatten sich dann auch die Finanzminister angeschlossen. Und dann kam der G20-Gipfel in Osaka letzte Woche. Da hat es Gespräche zwischen der Kommission und dem italienischen Finanzminister gegeben. Und am Montag kam dann ein Brief hier in Brüssel an aus Rom. Und darin stand nun, dass die Neuverschuldung, so wie zugesagt, in diesem Jahr bei 2,04% liegen soll. Und deshalb ist die Kommission jetzt der Meinung, dass ein Defizitverfahren nicht mehr gerechtfertigt sei.
Wie kommen denn diese neuen italienischen Zahlen zustande? Ist das nachvollziehbar?
Das sagt jedenfalls die Kommission, dass es das sei. Das Defizit für 2019 werde um 7,6 Milliarden Euro verringert. Einerseits durch höhere Einnahmen. Das sind teilweise Einmaleffekte, die da erzielt werden. Teilweise auch dauerhafte jährliche Mehreinnahmen bei den Steuern. Und auch durch geringere Ausgaben in Italien, durch das Einfrieren von Haushaltsposten, durch die Verschiebung bei der Einführung von Sozialprogrammen. Und die Kommission hat diese Zahlen überprüft und Pierre Moscovici, der Währungskommissar, hat gesagt, sie sind in Ordnung. Das Defizit wird bei 2,04% landen und deshalb gibt es erst einmal kein Defizitverfahren.
Nun will die EU Italiens Haushalt weiter überwachen, hieß das heute. Das ist ja auch an sich nicht ungewöhnlich, die überprüft ja alle Haushalte. Wie, also diese Betonung, will die EU hier die Drohkulisse eines Verfahrens weiter hochhalten?
Ja, das ist genau der Grund dieser Aussage und das tut die Kommission auch mit einer guten Begründung, denn wenn die italienische Regierung alle angekündigten Maßnahmen umsetzt, dann könnte das Defizit im nächsten Jahr, also in 2020, auf bis zu 3,5% anwachsen, was natürlich auch die Gesamtverschuldung dann wieder weiter in die Höhe treiben würde. Da hat die EU-Kommission heute schon klipp und klar gesagt, das wird nicht akzeptabel sein. Im Oktober, da muss Italien ja den neuen Haushaltsentwurf für das Jahr 2020 hier in Brüssel vorlegen. Und ich glaube, spätestens dann liegt die Causa Italien hier wieder auf dem Tisch.
Danke, Peter Capern. Die EU-Kommission sieht erst einmal von einem Defizitverfahren gegen Italien ab, zumindest in diesem Jahr. Samir Ibrahim in Frankfurt an der Börse zusammen mit der Personalie Lagarde. Was macht das mit dem Euro?
Naja, also Frau Lagarde hat auf den Wechselkurs des Euro so gut wie keine Auswirkungen, dass Italien nun davonkommt. Möglicherweise sogar als Ergebnis eines Handels, damit das Land in Sachen EU-Posten zustimmt. Das kommt bei internationalen Investoren nicht so gut an den Rahmendaten Italiens oder der Wirtschaft dort und auch der wirtschaftlichen Entwicklung. Denn Einnahmeverhältnis hat sich ja per se so nichts geändert. Insofern kann man das hier schwer nachvollziehen. Der Euro aktuell jetzt bei einem $12,77 und damit unter dem Referenzkurs der EZB vom Nachmittag.
Und gab es größere Bewegungen auf dem Anleihemarkt?
Ja, Bundesanleihen sind weiter gesucht. Die Umlaufrendite, die fällt weiter nun auf minus 0,4%.
Kommen wir zu den Aktien. Wie hat sich der DAX angesichts all dem geschlagen?
Ja, sehr gut. Zwischendurch ein neues Jahreshoch. Danach bröckelte das hier etwas ab. Der DAX jetzt kurz vor Ende des Handels bei 12.608 Punkten. Das ist ein Plus von 0,7% oder 82 Punkten. Also Anleger können hier mit der Personalie Lagarde und den in Aussicht gestellten möglicherweise weiter niedrigen Zinsen offensichtlich sehr gut leben.
Österreich verbietet das Bayer-Produkt Glyphosat, hatten wir in der Sendung. Aber es gab auch gute Nachrichten, zumindest aus Sicht des Konzerns.
Ja, auch da geht es um Glyphosat. Ein US-Richter, der will die jüngste Millionenstrafe reduzieren. Das wäre das zweite Mal, dass ein Urteil gegen Bayer korrigiert wird. Das nimmt ein bisschen den Druck vom Konzern. Die Aktie entsprechend im Plus legt hier rund 1% zu. Die Entscheidung Österreichs, die wird von Bayer kritisiert. Aber man geht wohl auch davon aus, dass das auf EU-Ebene kassiert wird, diese Entscheidung, weil ein nationaler Anleihengang in dieser Form so nicht möglich sei.
Der US-Automarkt, der ist jetzt den sechsten Monat in Folge geschrumpft. Wie stehen heute die Autowerte da?
Ja, der US-Automarkt ist so eine komische Sache. Vor allen Dingen unter Druck stehen da vor allen Dingen die Amerikaner. Die Deutschen können sich in den USA verhältnismäßig gut schlagen. Allen voran interessanterweise VW. Die kommen nun noch relativ lange schon von einem sehr niedrigen Niveau nach dem Dieselskandal. Das Absatzplus hier logischerweise auch am größten. Die Aktien aller deutschen Hersteller, die sind entsprechend im Plus. VW mit 1,5% am stärksten. Es gibt, das muss man dazu sagen, um es einzuordnen, allerdings ohnehin eine allgemeine Erholung bei Autowerten und auch bei den Zulieferern, denn das waren genau diese Werte, die in der letzten Zeit besonders stark unter die Räder gekommen sind.
Und der Windturbinenbauer Nordex, der hat mehrere Großaufträge an Land gezogen und die Aktie hebt ab.
Ja, kann man so sagen, bei einem Plus von rund 14%. Ein Teil dieser Großaufträge, der kommt übrigens ausgerechnet aus den USA. Allein 20 Turbinen, die sollen nach Texas geliefert werden. Insgesamt sind jetzt im Moment die Auftragsbücher bei Nordex voll, hat das Unternehmen bekannt gegeben. Das Volumen im ersten Quartal dieses Jahres ist jetzt rund doppelt so hoch wie noch vor einem Jahr.
Und was macht der Goldpreis?
Ja, die Talfahrt von morgen ist gestoppt. Das zweite Fixing in London hat einen Preis von $1,419 je Feinunze ergeben.
Das war der Börsenbericht aus Frankfurt. Der kam von Samir Ibrahim. Wirtschaft und Gesellschaft endet. Hier folgt Kultur heute, dann mit einer Seidel am Mikrofon. Silke Hane sagt danke fürs Zuhören und tschüss. Angenehmen Abend noch.